Was für ein klares, was für ein starkes Bekenntnis zu Jesus haben wir da gerade gesungen. Ich habe mich entschieden, Jesus zu folgen und es gibt kein Zurück mehr, weil ich weiß, er ist der Beste, er ist der einzig richtige Halt in diesem ganzen Universum für uns. In so einem Gottesdienst, wie wir jetzt hier zusammen sind oder wie ihr es vielleicht auch zu Hause spüren könnt bei Zoom, da ist es, glaube ich, nicht so schwer, so ein Bekenntnis auch ja, kräftig zu singen, da so mit einzustimmen, mit Gleichgesinnten unterwegs zu sein, ja, das tut gut. Aber vielleicht ja, hast du ja einen Partner, der nicht an Jesus glaubt. Und dann spürst du, dass das dann vielleicht nicht so einfach ist mit diesem klaren Bekenntnis zu Jesus. Vielleicht hast du auch mit Leuten zu tun, begegnest denen immer wieder, die sogar gegen den christlichen Glauben sind, aus irgendwelchen Gründen. Und dann ist es noch viel, viel schwerer. Vielleicht wirst du belächelt oder für naiv gehalten. Man hält dich für abgedreht oder weltfremd, abgehoben. Und man muss ja zugeben, im christlichen Glauben, da gibt es auch schon manches, was für viele tatsächlich schwer zu glauben ist. Daran denken wir jetzt an Weihnachten, eine junge Frau ohne Sex und ohne künstliche Befruchtung schwanger wird, dass davor ein Engelwesen auftaucht bei ihr und sie das wissen lässt, was da kommt. Durch Jesus geschehen Wunder dann, ja, wie das aus Wasser Wein wird. Ein heftiger Sturm legt sich auf seinen Befehl hin. Krankheiten verschwinden, sogar Tote werden wieder lebendig. Und auch das, was mit Jesus selbst passiert, ist für viele unglaublich. Dass dann zwei Tage nach seiner Hinrichtung sein Leichnam auf einmal weg ist, dass er dann als Auferstandener plötzlich wie aus dem Nichts auftauchen kann und dann genauso wieder verschwindet. Ich habe die Predigt heute überschrieben mit: Wie kann man denn Unglaubliches glauben? Wie kann man denn Unglaubliches glauben? Wie man Unglaubliches glauben kann, das ist eigentlich sehr einfach zu beobachten. Kindern fällt es überhaupt nicht schwer. Wir feiern Weihnachten, ja, die Kinder glauben, der Weihnachtsmann bringt die Geschenke dann hier unter den Tannenbaum oder so. Oder heute Nikolaustag, ja, wer füllt den Stiefel? Ja, das ist der Nikolaus, ja. Kinder sind absolut vertrauenswürdig. Was man denen sagt, das glauben die einem. Ist natürlich eine gewisse Gefahr drin, dieses kindliche Vertrauen, das kann missbraucht werden. Aber eigentlich ist das kindliche Vertrauen eine super Eigenschaft. Dieses kindliche Vertrauen, mit dem wir alle mal gestartet haben, das bildet die Basis für jegliches menschliches Leben, für unsere Beziehung, für unser Miteinander. Ohne dieses kindliche Urvertrauen, mit dem wir in die Welt kommen, mit dem wir zur Welt kommen, geht's nicht. Aber es kommen halt dann so im Laufe des Lebens so negative Erfahrungen dazu und dann entstehen Zweifel, Skepsis, Misstrauen. Zum Teil ist es auch sehr wichtig zum Selbstschutz, wenn eben Vertrauen missbraucht wurde. Nur ist es leider so, dass sich das dann eben auch auf Gott übertragen kann. Ich finde es sehr interessant, was von Jesus überliefert ist, was er gesagt hat. Wenn wir jetzt das auf der Folie sehen könnten, steht in Matthäus 18, Vers 3 überliefert. Da sagte Jesus zu seinen Zuhörern: Ich versichere euch, wenn ihr euch nicht umwendet und wie Kinder werdet, wie die Kinder werdet, könnt ihr nicht ins Himmelreich kommen. Also irgendwie scheinen wir als Erwachsene, als Etablierte, als gestandene Leute vielleicht doch etwas verloren zu haben, was den Kindern noch zu eigen ist, was die Kinder noch in ihren Herzen tragen. Ich sag mal, vielleicht so eine Art kindliche Naivität, so ein schlichtes kindliches Vertrauen, was Gott und den Glauben an ihn betrifft. Ich rede ja jetzt hauptsächlich zu Leuten, die schon älter sind. Also es geht nicht darum, dass wir jetzt unseren Verstand in den Ruhestand schicken, ja? Unser Verstand, unser Grips, das ist ein Geschenk Gottes. Dieses Geschenk hat Gott uns gemacht, damit wir uns im Leben und in dieser Welt besser zurechtfinden können. Und bei Gott sind Glaube und Denken kein Gegensatz. Bei Gott schließt sich Glaube und Denken nicht aus, sondern sie sollen ineinander greifen. Ich finde es interessant, dass es im höchsten Gebot formuliert ist, dass wir Gott auch mit unserem Verstand lieben sollen. Spätestens da dürfte es uns eigentlich offensichtlich werden für uns, dass es nicht so von Gott gedacht ist, dass Glaube und Verstand im Widerspruch zueinander stehen. Es gibt viele Fragen in diesem Leben, es gibt viele Fragen in dieser Welt, es gibt viele Fragen, die sich durch den Glauben stellen, die sich beim Bibellesen stellen. Manche dieser Fragen klärt sich recht schnell. Bei anderen braucht es richtig lange, bis ich irgendwas begreife und denke, ah, so ist das gemeint, so kann ich das verstehen. Und ich bin mir sicher, manches werde ich im Leben überhaupt nicht begreifen. Das werde ich vielleicht niemals erfassen können hier in meinem Leben. Aber alles zu verstehen ist auch nicht das Entscheidende im Leben. Ich kann auch Auto fahren, ohne dass ich verstehe, wie der Motor funktioniert. Das haben sich irgendwelche klugen Leute ausgedacht. Ich wäre dazu nicht in der Lage gewesen. Der Motor funktioniert. Und mir reicht es eigentlich, wenn mir jemand zeigt, wie ich das bedienen soll, das Auto, wie ich es fahren kann. Und was dabei zu beachten ist, dass das Ganze klappt, dass es nicht schief geht. Und wenn ich das dann mache und ich fahre dann mit dem Auto, dann lerne ich interessanterweise den Motor auch besser kennen. Wie ich Gas geben kann, wann der zuckelt oder wann der richtig sich freut und rund läuft und so weiter. Auch wenn ich letztlich nicht alles verstehe, wie das im Motor funktioniert, entsteht doch eine gewisse Beziehung zum Motor über die Zeit. Und ich denke, ähnlich ist es mit den Wundern, mit den Dingen, die wir nicht verstehen können, die uns in der Bibel überliefert sind oder die uns Leute erzählen, dass sie das mit ihm erlebt haben, die uns so unvorstellbar vorkommen, dass wir es nicht glauben können. Ich muss nicht verstehen, wie Gott diese Wunder zustande gebracht hat. Vielleicht war es tatsächlich so, dass es auf die Leute nur wie ein Wunder gewirkt hat. Aber vielleicht hat Gott tatsächlich auch etwas an den Naturgesetzen vorbeigemacht. Wieso sollte Gott es verwehrt sein? Er hat diese Welt geschaffen, er hat die Naturgesetze etabliert. Und dennoch ist es wirklich nicht entscheidend, ja, wie wir jetzt die Frage beantworten, war das jetzt ein gefühltes Wunder Gottes oder ein echtes Wunder Gottes? Weil die Frage, ja, weil das Entscheidende ist, ist die Antwort auf die Frage, gibt es einen Gott? Und Amen! Halleluja! Ja, aus dem Mund der Unmündigen hat Gott sich ein Lob zubereitet. Halleluja! Amen! Ja, das ist die entscheidende Frage. Jetzt können wir uns überlegen, ne? War das jetzt irgendwie nur ein Kind, das zufällig so sich geäußert hat, ja? Zustimmend? Oder war das ein perfektes göttliches Timing, ja? Wo er vielleicht mit einem Engel so das Kind ein bisschen gepikst hat oder dem was, ja, Schönes gezeigt hat? Keine Ahnung, ja? Ich weiß es nicht, ist auch nicht das Entscheidende. Sondern das Entscheidende ist die Frage wirklich, dass wir da eine Antwort drauf finden. Gibt es einen Gott? Und wenn es diesen Gott gibt, will dieser Gott tatsächlich in Kontakt mit mir treten? Will der mir zeigen, wie er ist? Und will er mir auch zeigen, was für meinen Aufenthalt hier auf dieser Erde und für mein Ende hier auf dieser Erde wichtig ist? Von der Bibel her muss man diese Frage mit einem hundertprozentigen Ja beantworten. Von der Bibel her ist ganz klar, es gibt einen Gott. Und dieser Gott, er will in Kontakt mit uns treten. Er will uns zeigen, wer er ist. Und er will uns zeigen, was für unseren Aufenthalt hier auf der Erde und für unseren Abschluss hier auf dieser Erde wichtig ist. Jetzt ist natürlich dann die Frage wichtig, wie will dieser Gott mit uns in Kontakt treten? Wie funktioniert es? Wie kann ich mir sicher sein, dass das, was ich da wahrnehme, was ich erlebe, dass das echt ist, dass ich mir nichts einbilde, dass ich mir nichts vormache? Woran erkenne ich, dass Gott da eine Kontaktaufnahme startet? In der Vorbereitung für die Predigt hat Gott mich zu einem Bibeltext geführt, den ich eigentlich gar nicht in diesem Kontext gesehen habe. Der ist uns im Lukas-Evangelium überliefert, von einer Begebenheit. Da Jesus war auferstanden, Und da waren dann zwei von seinen Leuten auf dem Weg nach Hause, war ein längerer Weg, wo die unterwegs waren. Dann gesellt sich auf dem Weg jemand zu ihnen und es gibt ein interessantes Gespräch. Und die finden das so cool, mit dem da unterwegs gewesen zu sein, dass sie ihn dann einladen, ey, bleib doch bei uns, futtern noch mit uns zu Abend. Ja? Und dann, jetzt lese ich uns vor, was dann überliefert ist. Lukas 24, ab Vers 30, wenn wir das auch wieder auf der Folie jetzt sehen könnten. Als dieser Fremde da, der sich zu ihnen gesellt hatte, mit ihnen sich zum Essen niedergelassen hatte, nahm er das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es ihnen. Da wurden ihnen die Augen geöffnet. Es war Jesus, der da bei ihnen war und die haben es nicht gecheckt. Ja? Doch im selben Augenblick verschwand er und sie konnten ihn nicht mehr sehen. Sie sagten zueinander, hat es uns nicht tief berührt, als er mit uns unterwegs sprach und uns die Heilige Schrift erklärte? Das ist schon wirklich seltsam, was da überliefert ist. Ja? Also da waren Leute, die Jesus kannten, mit ihm unterwegs und haben ihn nicht erkannt, haben nicht gemerkt, wer er ist, waren angetan von dem Gespräch, waren berührt. Und dann bei diesem Moment, wo er dafür das Brot betet, da gehen ihnen die Augen auf und sie sehen, wow, das war ja Jesus, der mit uns war. Ich finde es ein super Bild, was uns da überliefert ist, für das, wie es uns mit Gott geht. Uns Menschen ganz allgemein, nicht nur diese zwei da, wo Jesus plötzlich bei ihnen war, sondern was für mich darüber kommt, ist eine Wahrheit, die sich im Grunde von Anbeginn an durch die ganze Schöpfung zieht. Gott ist in seiner Schöpfung. Er hat die Schöpfung nie verlassen. Auch wenn wir Menschen uns nicht mehr für ihn interessieren, wenn er uns egal ist, Gott ist trotzdem da in seiner Welt. Es ist seine Welt und er hat sie nie verlassen. Er ist mit uns unterwegs, genauso wie mit diesen Jüngern da, die nicht mehr wussten, dass wer da mit ihnen unterwegs war. Wir kriegen vielleicht davon gar nichts mit. Aber vielleicht spüren wir irgendwie doch sowas, was in dieser Aussage von den Jüngern darüber kommt, was die gesagt haben, hat es uns nicht tief berührt? Also dass dann in dem, wie Gott uns nahe ist, auch wenn wir das vielleicht gar nicht begreifen, wie, dass Gott uns nahe ist, dass da irgendwas ins Schwingen kommt, dass es da so eine Resonanz gibt in unserem Herzen, dass da irgendwas passiert. Vielleicht ist es bei dir nicht so intensiv wie bei diesen zwei Leuten damals. Die kannten ja auch Jesus, die waren ja schon eine Weile mit ihm unterwegs gewesen und dann war natürlich mehr Verbindung da, die dann plötzlich in Schwingung kommen konnte. Wenn dir die Vorstellung total fremd ist, dass es einen Gott gibt, dann ist es natürlich viel schwieriger für dich, irgendwie drauf zu kommen, wenn da irgendwas in dir sich regt, das könnte von Gott sein, ja, weil du denkst ja, es gibt keinen Gott, ja. Oder wenn du an Gott glaubst, aber nicht denkst, dass er ein persönliches Gegenüber für dich, dass er wirklich an dir persönlich Interesse hat, dann ist das, was du erlebst, ja auch nicht unbedingt dann so damit verknüpft, dass das jetzt vielleicht von Gott kommt und dass er jetzt gerade mit dir redet und dir vielleicht was zu sagen hat. Wir sind alle Gottes Schöpfung, jeder Einzelne von uns, ihr bei Zoom, jeder Einzelne hier im Gottesdienstraum, ihr, wenn ihr es später vielleicht über Internet hört und jetzt in diese Predigt eingedockt seid. Wir alle sind Gottes Schöpfung, egal ob uns das bewusst ist oder nicht. Und sein lebensschaffender Geist, der Geist, der uns am Leben erhält, das ist in uns das, was uns überhaupt lebendig sein lässt. Ohne Gottes Geist, dass er seinen Geist eingehaucht hätte in die Schöpfung, auch in uns, gäbe es uns nicht als lebendige Wesen. Da wären wir halt Materie vielleicht, die halt irgendwie menschlich geformt ist, sondern doch zerfällt. Ja? Das finden wir in den ersten Kapiteln der Bibel. Und was das bedeutet, das müssen wir uns wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Dass Gott nämlich auf eine geheimnisvoller, auf eine verborgene Weise uns extrem nah ist. auch wenn wir vielleicht noch nie was davon bemerkt haben. Und es gilt von Anbeginn unseres Lebens an, egal was in unserem Leben passiert ist, Gott war immer mit dabei. Und auch der Sündenfall, der konnte diese Gottebenbildlichkeit, dass wir geschaffen sind zu seinem Bild, dass er seinen Geist in die Schöpfung auch reingelegt hat, das konnte der Sündenfall nicht auslöschen. Und deswegen können wir auch Gott wiedererkennen, wenn er zu uns kommt. So wie diese zwei Leute, die da unterwegs waren und dann plötzlich gemerkt haben, das ist ja Jesus. Diese Chance hat jeder von uns, weil wir alle von Gott abstammen, weil wir alle Schöpfung Gottes sind. Egal wie klein dieser Rest ist, aber es gibt ihn. Und Gott möchte den aktivieren, möchte dem begegnen. Und wenn Gott es macht, wenn er bei uns anklopft, wenn er auftaucht, wenn wir irgendwo spüren, da gibt es irgendwas, was bei uns in Schwingung kommt, in Resonanz kommt, wo wir merken, jetzt passiert was, was mir vielleicht ein bisschen unheimlich ist, jetzt taucht vielleicht Gott tatsächlich in meinem Leben auf, dann ist der Ball bei uns. Dann ist Gott einen Schritt auf uns zugegangen und dann ist die Frage, bin ich bereit, mich dafür zu öffnen? Will ich das als Kontaktaufnahme Gottes wahrnehmen? Als wahr annehmen? Will ich diesen Gedanken zulassen, es ist vielleicht Gott, der jetzt anklopft und mit mir spricht? Der Gott vielleicht, von dem ich gedacht habe, den gibt es gar nicht, dass der plötzlich sich bemerkbar macht? Möchte ich dieser Vorstellung, es gibt einen Gott und der ist interessiert an mich, möchte ich dieser Vorstellung Raum geben? Wir können uns sowas natürlich auch verschließen, sagen, kann nicht sein, darf nicht sein, weil ich vielleicht spüre, dass Gott seinen Finger auf einen wunden Punkt in meinem Leben legen will, dann beiseite schieben. Es gibt auch noch andere Abwehrmechanismen, die so tricky sind. Man wehrt es nicht wirklich ab, aber man nimmt es auch nicht wirklich an. Man lässt es mal liegen und dann liegt es da, im Grunde bis in Vergessenheit gerät. Bis das, was eigentlich in diesem göttlichen Moment drin war, wo Gott auf mich zugegangen ist, bis das dann schon wieder kalter Kaffee ist. Deswegen ist so wichtig, dass ihr die Zettel habt und wenn ihr durch irgendwas angesprochen seid im Gottesdienst, durch Gott, dass ihr euch das sichert, dass ihr euch das aufschreibt, das ist das, was ihr tun könnt, damit euch das nicht wieder genommen werden kann, dass euch das nicht zwischen den Fingern zerrinnen kann, sondern dass das, was Gott heute hier vielleicht bei euch anstößt und er will mit Sicherheit bei jedem von uns was anstoßen, denn er ist unser Gott, er liebt uns, dass das nicht in Vergessenheit gerät, dass uns das nicht abhanden kommt. Wir können auch noch was dafür tun, dass wir diese göttlichen Momente, wo wir merken, Gott spricht mit uns, Gott begegnet uns, Gott berührt uns, da passiert was, dass wir diese Momente stärker wahrnehmen können. Es ist im Grunde ganz einfach. Das, was wir tun können, ist, wir können versuchen, Jesus besser kennenzulernen. Das war der Grund, warum diese beiden Jünger dann auch, warum das dann so schon, während sie ihn nicht erkannt haben, so viel mit ihnen gemacht hat. Und als sie ihn erkannt haben, sie dann so richtig aus dem Häuschen waren, weil sie Jesus kannten. Sie waren vorher schon mit ihm unterwegs gewesen. Wenn ich noch Schwierigkeiten habe mit der Vorstellung, dass es einen Gott gibt, wenn es für mich noch total weit weg ist, ich kann trotzdem anfangen, mich bei ihm zu bedanken. Ich kann einfach die Dinge, die an Gutem im Leben sind, die ich wahrnehme in meinem Leben, ich kann zu Gott gehen, kann sagen, danke dafür. Es fühlt sich vielleicht noch sehr komisch an, mit jemandem zu reden, an dem man noch gar nicht glaubt. Für Gott ist das null Problem. Gott ist da, Gott freut sich. Und für uns selber, auch wenn es sich komisch anfühlt, ist es trotzdem ein super Schritt in die beste Richtung, nämlich auf unseren Gott zu, der uns geschaffen hat. Und ich kann Gott auch sagen, was mir oder was anderen fehlt, was mir zu schaffen macht, wo ich Hilfe brauche. Ihr kennt bestimmt das Sprichwort, Not lehrt beten. Das ist so wahr. Das kann eine Starthilfe sein, dass wir merken, es gibt einen Gott, weil in uns etwas sagt, ich brauche jetzt Hilfe und ich finde nirgendwo Hilfe, jetzt wende ich mich halt an irgendwas, an irgendwie eine größere Instanz, dann ist das schon das Wirken Gottes, dass er sagt, ja komm, ich will dich noch mehr sehen. Komm raus aus deiner, ja, aus deinem Versteck. Und das Schöne ist, wenn wir lernen zu beten, zu bitten, unsere Anliegen vor Gott zu bringen, dann sind wir auch viel aufmerksamer für das, was draus wird. Das ist wie beim Nikolausstiefel, ja, wenn man den rausstellt, dann möchte man eigentlich auch, dass der gefüllt wird. Dann guckt man immer wieder rein. Und wenn er am nächsten Morgen noch nicht gefüllt ist, dann denkt man, ah, vielleicht noch nächsten Tag stehen lassen und so weiter. Gott ist vertrauenswürdig, deswegen lohnt es sich, unsere Gebetsstiefel, die wir uns füllen lassen wollen von Gott, ja, wirklich so lange draußen stehen zu lassen, bis die gefüllt sind und immer wieder zu gucken, ja. Andere super Möglichkeit, Jesus kennenzulernen, ist nicht nur übers Beten, sondern auch übers Bibellesen oder mit anderen Christen zusammen sein, mit gläubigen Leuten, in Gottesdienste gehen und so weiter. Wie kann das Unglaubliche, das Unglaubliche, das ist so schwer fassbare, wer Gott für uns ist und was er für uns hat. Wie können wir dieses Unglaubliche glauben lernen? Ich sag mal, wenn Gott sich bemerkbar macht, wenn er bei uns anklopft, dass wir es zulassen, ihn wahrzunehmen, dass wir ihn reinlassen. Ich habe schon lange ein großes Problem damit, es Gott tatsächlich zu glauben, dass er mich liebt. Das ist ein Riesenproblem in meinem Leben. Ich habe das schon ziemlich lange. Ich habe es lange Zeit nicht gemerkt. Inzwischen ist mir das recht klar. Und wenn ich so mein Leben angucke, hat sich Gott schon ziemlich lang ins Zeug gelegt, um mir das klarzumachen, dass es wahr ist, er liebt mich wirklich. Jetzt hat er das neulich wieder über Lieder gemacht. Da gibt es so ein Lied, da heißt es dann drin, wie gut du von mir denkst, Gott, war mir nicht klar. Also wenn ich dieses Lied gehört habe, das war für mich unvorstellbar. Dieser Gedanke, dass Gott gut von mir denkt, das ging mir nicht in den Kopf rein, nicht ins Herz rein. Da war so viel Abwehr. Und jetzt hat Gott neulich mal noch ein anderes Lied mit reingebracht. Bin so am Autofahren. Und in so einer Kurve, ich weiß noch genau, wo das war, höre ich dann dieses Lied, da singt ein Mensch in Richtung von Gott. Ich wollte dir nur mal wieder Danke sagen, danke, dass du bist, wer du bist. Also ein Mensch bedankt sich bei Gott. Ich wollte dir nur mal wieder Danke sagen, Gott, danke, dass du bist, wer du bist. Und in dem Moment, wo ich das höre, fühlt sich das für mich so an, als würde Gott mir sagen wollen, Tobias, das sage ich gerade dir. Tobias, ich will dir nur mal wieder Danke sagen. Danke, dass du bist, wer du bist. Oh, das ging gar nicht. Das konnte ich nicht annehmen. Ja? Da war so viel Abwehr in mir, so viel Sperre dagegen. Und ich habe natürlich auch gute Gründe gehabt. In dem Lied ist es ja anders gedacht. Also kann es nicht so sein, Gott. Ja? Und ich merke, Gott bleibt da aber dran. Er möchte seinem Tobias vermitteln, ja, das galt jetzt wirklich für dich. Inzwischen kann ich so zaghaft glauben. Ja? Und ich merke, eigentlich will ich es ja. Eigentlich will ich ja, dass Gott mir das sagt. Eigentlich wünsche ich mir das ja von Herzen. Und ich finde es klasse, wie Gott da einfach dranbleibt, dass er keine Ruhe gibt, bis sein Tobias das immer ein Stückchen tiefer begreifen darf. Und neulich dann beim Duschen ist mir auch was Komisches passiert in dieser Richtung. Ich summe da so ein bisschen ein Lied vor mich hin beim Duschen. Und dann bin ich plötzlich irritiert, weil ich feststelle, da singt ein anderes Lied in mir als das, was ich gerade davor gesungen habe. Plötzlich komme ich in ein anderes Lied rein und dann denke ich, das passt doch jetzt gerade nicht. Ich war in so einer bestimmten Stimmung und dann plötzlich ein Segenslied, das hat überhaupt nicht da reingepasst. Dann wollte ich das schon beiseite tun, wieder mein anderes Lied von vorher singen. Und dann kam plötzlich so dieser Gedanke angezwitschert, ja, was ist, wenn dieses Lied, das jetzt gerade nicht gepasst hat, aus meiner Sicht, wenn das gerade Gott reingebracht hat, wenn er das in mir angestoßen hat, wenn er mir damit was sagen will. Und dann habe ich gedacht, jetzt gucke ich mal, was ist denn das für ein Segenslied? Was steht denn da in dem Segenslied drin, was da in mir angefangen hat zu singen? Und dann entdecke ich, dass Gott mir gerade damit sagen will, Tobias, begreif's doch endlich, ich will dich segnen. Ich habe so eine ganz blöde Grundhaltung in mir, die ist grauenhaft. Das ist wirklich grauenhaft. Also das Grauen, wenn man in Haft ist, also im Gefängnis. Ja? Also das ist, ist wirklich schlimm. Ja? Diese Grundhaltung, die ich irgendwann bei mir festgestellt habe, und meine Frau kennt die auch inzwischen und spiegelt mir das immer wieder liebevoll. Wenn es mir nicht schlecht geht und ich nicht am Limit bin, dann bin ich ganz misstrauisch, dann kann was nicht stimmen. Erahnt ihr, was das für ein Fluch ist? Wenn es mir nicht schlecht geht irgendwie, ich nicht irgendwie am Limit bin, dann stimmt was nicht. Das heißt, ich kann ja gar nicht entspannen richtig. Ich kann ja überhaupt nicht zur Ruhe finden, weil sobald Ruhe kommt, denke ich, oh, jetzt stimmt irgendwas nicht. So habe ich mich anscheinend arrangiert mit bestimmten Sachen, um da irgendwie durchs Leben zu kommen. Und Gott schenkt mir dann beim Duschen dieses Segenslied und ich durfte plötzlich sehen, wow, das ist ja für mich. Gott denkt ganz anders über mich und über mein Leben als ich selber. Ja, wie kann man das Unglaubliche, was Gott uns zu sagen hat, das Unglaubliche, wer er für uns sein möchte, wer er für uns ist, was er für uns hat, wie können wir ihm das glauben? Indem wir Gottes Vorstöße zu uns ins eigene Denken, in die eigenen Vorstellungen, indem wir das zulassen, indem wir das wahrnehmen, indem wir uns darauf einlassen. Also ich gebe zu, ich bin da wirklich kein Experte drin, ja? Aber ich merke mehr und mehr, es lohnt sich total, Gott das Unglaubliche zu glauben, was er für mich hat. Und ich wünsche es dir, ob zu Hause, ob hier im Gottesdienstraum, ob später beim Nachhören im Internet, ich wünsche dir auch, dass du das Unglaubliche, was Gott für dich hat, das Wunderbare, dass du es ihm auch glauben kannst. Amen.